Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du auch heute Menschen begegnest, die traurig sind. Ich weiß, eine Person ist hier, die ist ganz traurig. Begegne ihr, Herr. Und den anderen von uns schenk ein dankbares und ein offenes Herz, Vater. Und ich bitte dich, dass das Wort in die Herzen der Menschen fällt, ob sie hier sitzen oder zu Hause zuhören, Herr. Danke, dass du mich benutzen möchtest und dass du meine Worte bitte mach sie lebendig. Amen. Ja, ihr Lieben, ich bin Christa Neithöfer. Ich bin seit 28 Jahren gläubig und ich habe schon viele kleine und große Wunder mit Gott erlebt. So heißt das Thema auch. Der erste Teil meiner Predigt heißt: Es gibt heute auch noch Wunder. Glaubt ihr noch an Wunder? Ja, das ist gut. Dann gibt es ja vielleicht noch den einen oder anderen, der nicht dran glaubt, dann ist es für den heute. Und die anderen, ihr könnt einfach noch mal sehen, wie wunderbar Gott ist und dass es Wunder heute noch gibt. Ja, ich habe das ausgewählt, weil ich schon so viele Wunder erlebt habe, kann ich einfach heute sagen, Gott ist so gut, Gott ist nicht tot, die Bibel ist nicht überholt, nicht unmodern und sie hat nichts von ihrer Kraft verloren. Und Wunder gibt es auch noch im Jahr 2017. Ja. Wenn du jetzt noch nicht oder noch nie an Wunder glauben konntest oder weil dir was Schlimmes passiert ist, nicht mehr an Wunder glauben kannst, so ist das heute für dich. Ich beginne mit Matthäus. Geschichte aus Matthäus 14, Vers 13 bis 20. Und zwar, die Überschrift heißt, die Speisung der 5000. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort an einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm auf den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, trafen seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen können. Jesus aber sprach zu ihnen, nein, sie haben es nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Da sprach Gott, bring sie her zu mir. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jüngern aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne die Frauen und Kinder. Das heißt, es waren noch viel mehr wie 5000 Menschen, die Gott satt gemacht hat. Ja, und das ist 2000 Jahre her, ihr Lieben, aber es gibt es auch noch im Jahre 2000. 2000 Jahre später gibt es die gleichen Geschichten auch noch. Und ich will euch erzählen von einer großen Gottesfrau und sie heißt Heidi Baker. Sie ist eine Frau, eine Missionarin in Mosambik in Afrika und sie erlebt in ihrem Dienst Wunder über Wunder. Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dort herrscht Christenverfolgung. Aber Heidi verrichtet dort ihren Dienst für Jesus Christus. Sie arbeitet schon seit 16 Jahren in der Mission, bevor sie nach Mosambik ging. Sie ist auch eine Tochter von Missionaren. Aber sie war zuerst in Indonesien. Aber das war nicht ihr Platz. Das hat sie als junge Frau mit 16 schon erkannt. Hier werde ich nicht bleiben. Sie war auch verlobt mit einem jungen Mann, aber dieser junge Mann, das erkannte sie auch, das war nicht der Mann, den Gott ihr geschenkt hatte. Das sage ich auch zu euch Jugendlichen. Manchmal ist das so, ist der Erste nicht immer der Richtige. Heidi hat das erkannt und sie hat die Verlobung gelöst. Sie war eine Zeit lang alleine und dann hat sie einen Mann gefunden, der heißt Roland und er hatte die gleiche Vision wie sie auf dem Herzen. Die ärmsten Kinder der Welt ins Reich Gottes hineinlieben und ihnen helfen. Ja, durch Heidi und ihren Mann werden in Mosambik täglich über 1000 Kinder gesättigt und gesund geliebt. Wer kann das schon von sich sagen? Ich habe gehört, es sind inzwischen 1400 Kinder, die sie allein durch ihre Hände Arbeit versorgt. Ich habe ein Patenkind. Wer kann 1400 oder 1000 Kinder am Tag sättigen? Diese Frau kann es, dank Gottes Hilfe. Ja. Ich habe ein Buch gelesen, hat mir eine liebe Freundin gegeben. Es ist immer genug. Es ist ein Auszug aus der Geschichte von Roland und Heidi Baker. Und ich will euch daraus vorlesen. Sie hat genau das Gleiche erlebt, wie Jesus damals erlebt hat. Wir fangen an mit den Heilungen. Also Jesus ist ja hingegangen und er hat die Menschen gesehen. Was hat er gemacht? Als erstes hat er die Menschen geheilt. Und jetzt lesen wir, was Heidi getan hat. Wir gingen einfach hinaus und hielten nach den Verlorenen und Sterbenden Ausschau. Ich muss sagen, sie ging immer am liebsten an die Plätze, wo die ganz Armen waren, auf Müllkippen, an Ecken, auf Straßen, nicht in Häuser, sondern dort, wo die Kinder überhaupt niemand hatten, kein Vater, keine Mutter, überhaupt niemand. Ja, wir gingen hinaus und hielten nach Verlorenen und Sterbenden Ausschau. Rachel, eine unserer frühen Helferinnen aus England, fand Beatrice, als sie die Straße entlang ging. Schwach, mehr tot als lebendig. Sie mochte 10 oder 11 Jahre gewesen sein. Schwer zu sagen. Ihr Bauch war groß und aufgebläht. Fliegen krochen aus ihren infizierten Augen, angezogen von der eitrigen Flüssigkeit in ihren Augen. Offene, nässende Wunden verunstalteten ihr Gesicht. Ihre Füße waren voll mit Würmern. Sie hatte Läuse und sie hatte die Krätze. Niemand wollte diesem Mädchen zu nahe kommen. Man hatte sie oft vergewaltigt. Ihre Mutter war tot, ihr Vater ein brutaler, gleichgültiger Alkoholiker. Er lebte in einer Hütte und war so mit seinem eigenen Elend beschäftigt, dass er das Leiden seines einzigen Kindes überhaupt nicht wahrnahm. Beatrice suchte unter Bäumen und Büschen Zuflucht. Sie schien ihren Kampf ums Überleben zu verlieren. Als ich sie sah, brach es mir das Herz, schreibt Heidi. Ich spürte eine überwältigende Liebe für dieses verwundete Kind. Wenn ich sie anschaute, sah ich Jesus Christus in ihren Augen. Ich drückte sie an mich und brachte sie zu uns. Rachel und ich, wir bekamen auch Läuse und die Krätze. Doch das war nicht wichtig. Wichtig war, Beatrice an uns zu drücken und sie wissen zu lassen, dass sie geschätzt und geliebt wird. Sie brauchte es dringend, berührt, gepflegt und umarmt zu werden. Unsere damals 10 Jahre alte Tochter Kristalin sagte, Mama, Jesus möchte, dass ich Beatrice mein schönstes Kleid schenke. So gab sie Beatrice ihr schönstes Kleid mit hübschen, geblümten Puffärmeln. Beatrice liebte dieses Kleid und sie trug es, bis es vollständig abgetragen war. Beatrice reagierte gleich auf den Herrn. Tränen rollten ihr verunstaltetes Gesicht herunter. Es bereitete ihr eine große Freude zu wissen, dass Jesus sie liebte, dass wir sie liebten und dass man sie nicht mehr vergewaltigen würde und dass sie die Nächte nicht mehr auf der Straße verbringen musste. Der Arzt meinte, sie würde wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Doch da irrte er sich. Der Herr heilte sie und nach 6 Wochen war sie wieder ganz gesund. Das zweite Beispiel. Ein anderes Mädchen, sie hieß Konstanzia. Sie wurde auf der Treppe unserer Bäckerei ausgesetzt. Sie war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt und so traumatisiert, dass sie nicht sprechen konnte. Der Herr sagte mir, ich solle fangen mit ihr spielen. Das tat ich dann auch und sie ließ es zu, dass ich sie einfing. Sie schrie nicht, gab keinen Laut von sich, doch rollten Tränen ihre eingefallenen Wangen herunter. Ich hielt sie ganz fest, bis sie einschlief. Ich konnte das Herz des Herrn spüren. Er wollte, dass ich sie mit meiner Liebe anfing und sie an meinen Armen festhielt. Sie war von einem unsäglichen Schmerz erfüllt, ein total zerbrochenes Kind. Beatrice bemühte sich mit Liebe und Einfühlsamkeit um Konstanzia. Sie wusste, wie es war, unerwünscht und nicht liebenswert zu sein. Obwohl Konstantia nicht sprechen konnte, redete Beatrice immer mit ihr, hielt ihre Hand und ging mit ihr spazieren. Eines Tages sah sie erstaunt, wie Konstantia sich einreihte, um getauft zu werden. Und ich dachte, wie kann ich ein Mädchen taufen, das nicht einmal sprechen kann? Begreift sie, was hier geschehen ist? Ich fragte sie, weißt du, was das bedeutet? An diesem Tag standen über 120 Leute in der Reihe und wollten getauft werden. Ich stand in einer alten Wäschereiwanne. Das Wasser hatte sich schon in trübes Grün verfärbt von all den Leuten, die ich darin untergetaucht hatte. Noch einmal fragte ich Konstantisia, bist du wirklich sicher, dass du Gott zu deinem Herzen spricht? Willst du wirklich getauft werden? Sie nickte. Ja. Da nahm ich einfach dieses zarte, gebrochene, kleine Mädchen, stellte sie in das Wasser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufte ich sie. Als sie wieder aus dem Wasser auftauchte, lächelte sie zum ersten Mal, seit sie bei uns war. Ihr Gesicht strahlte die Herrlichkeit des Herrn aus. Und ab diesem Tag begann sie plötzlich wieder zu sprechen und sagte mir dann, dass sie den Kinderchor leiten wolle. Später erzählte sie uns, dass sie mit angesehen hatte, wie man ihre Eltern erschoss und ihren die Köpfe abschlug. Bis dahin hatten wir keine Ahnung, welcher Schrecken ihren Geist so eingefroren hatte. Doch Jesus begegnete ihr in diesem Taufwasser und verwandelte ihre Trauer in Freude. Beide, Beatrice und Constantia, wollen Missionare sein und geben heute ihr Leben Jesus hin. Ja, seht ihr, Gleiche ist passiert wie vor 2000 Jahren, als Jesus auf dem großen Platz war und für kranke Menschen gebetet hat. Zwei todkranke Menschen hat Gott einfach gesund gemacht. Jemand, der nicht sprechen konnte, hat er berührt. Ja, was hat Jesus dann getan, nachdem er die Menschen geheilt hat? Dann hat er ihnen Essen zu essen gegeben. Und ihr müsst wissen, Heidi Baker hatte ein Heim aufgebaut für Kinder. Es waren jetzt 400 Kinder darin, 300 Kinder waren darin. Aber der Staat verlangte auf einmal von ihr, dass sie in diesem Haus keine christliche Lehre mehr bringen durfte und nicht mehr mit den Kindern beten durfte. Sie und ihr Team sagten selbstverständlich, das machen wir nicht. Wir werden das Heim nicht weiterführen, wenn wir hier nicht beten und Gottes Lehre weiterbringen dürfen. Und sie ist gegangen. Und 100 Kinder haben spontan gesagt, wir bleiben nicht hier, wir gehen mit Heidi. Und sie sind mit Heidi mitgegangen. Sie sind da rumgezogen und erst hat ihnen mal jemand einen Unterschlupf gewährt. Ich lese euch vor, die zweite Geschichte. Ungefähr 100 Kinder scharten sich um uns. Wir stapelten Etagenbetten in unsere verfallene kleine Garage, die voller Motorschmiere und Spinnweben war. Überall in unserer Einfahrt und im Hof verteilt standen ausgeliehene Feldbetten herum. Urin lief den Korridor herunter. Wir spritzten die Kinder mit dem Schlauch ab, um sie halbwegs zu waschen. Überall an unseren Türen und Fenstern drückten sich Kindergesichter. Wir wussten nicht, wie wir klarkommen sollten. Es gab nicht annähernd so viel zu essen. Kochutensilien und sanitäre Anlagen, wie wir sie brauchten. Nichts war da. Überall standen aufgetürmte Kisten, Kleider und Koffer herum. Alle waren mit ihrer Kraft völlig am Ende. Es herrschte komplettes Chaos. Und es tauchte immer mehr Kinder an unserem Tor auf. Die Kräfte verließen uns. Wir weinten, wir waren verzweifelt. Einige von uns hatten ihre Hoffnung verloren. Ich fragte mich ernsthaft, kümmert es Gott wirklich? Wie lange will er denn noch zuschauen? Ich hätte nie geglaubt, dass er es in so eine Situation kommen lassen würde. Unsere Tochter Krystalin fing vor Hunger an zu weinen. Ich drehte fast durch. Wir hatten keine großen Töpfe zum Kochen und waren auch sonst in keinster Weise darauf vorbereitet, all diese Kinder zu ernähren. Eine wunderbare Frau von der US-Botschaft kam mit Essen zu uns. Ich habe dir Reis und etwas Chili für die Familie mitgebracht, sagte sie freundlich. Gerade genug für uns vier. Seit Tagen hatten wir nichts mehr gegessen. Ich öffnete eine Tür und zeigte ihr all unsere Kinder. Ich habe eine große Familie, erwiderte ich müde, doch in vollem dringenden Ernst. Meine Freundin wurde traurig. Es ist nicht genug. Ich muss nach Hause und muss noch mehr kochen. Doch ich bat sie, einfach nur über dem Essen zu beten. Nun war sie bestürzt. Nein, nicht, bat sie doch. Doch, dann betete sie hastig. Ich holte die Plastikteller hervor, die wir für die Straßeneinsätze benutzten. Dazu einen kleinen Topf mit Maismehl, den ich noch hatte. Wir fingen an, das Essen auszuteilen und gleich von Beginn an gab ich jedem eine volle Schüssel, eine volle Schüssel. Ich war wie betäubt und überwältigt und verstand damals kaum, was das für eine wunderbare Sache vor sich ging. Doch all unsere Kinder aßen, die Mitarbeiter aßen, meine Freundin aß, sogar meine vierköpfige Familie aß, jeder hatte genug. Seit damals haben wir niemals wieder zu einem verwaisten, ausgestoßenen oder sterbenden Kind Nein gesagt. Heute ernähren wir mehr als 1000 Kinder und kümmern uns um sie. Sie essen und trinken, so viel sie wollen, von der Güte des Herrn. Weil er starb, gibt es immer genug. Ja, eine sehr traurige, aber sehr schöne Geschichte. Ich musste weinen, wie ich es gelesen habe, aber mein Herz hat auch vor Freude gepocht, wie ich gesehen habe, wie groß Gott ist und dass das nicht nur vor 2000 Jahren gilt, sondern dass das heute auch noch so ist. Ja, es gibt auch Wunder hier in Deutschland. Wir haben es heute gehört, viele kleine Wunder, ein großes Wunder von Erikas Mama, die einfach von Leberkrebs oder Nierenkrebs geheilt wurde. Sie war schon totgeschrieben. Gott hat sie geheilt. Es gibt auch noch Wunder in Deutschland. Ich war im Sommer in Lüdenscheid im Gebetshaus und die haben mir auch erzählt, da kommen immer Menschen aus ganz Deutschland einfach hingefahren, da kann man hinfahren, die Tür ist immer offen, sie fahren mit ihren Autos dahin, Leute mit Rollstühlen und Krücken und sie haben schon einen ganzen Container voll Rollstühle und Krücken entsorgt, wo die Menschen wieder laufen konnten, als sie rausgegangen sind. Das hat mich sehr begeistert und motiviert, als ich das gelesen habe. Ja. Ich möchte euch auch noch von Menschen aus meiner Umgebung erzählen, die Wunder erlebt haben. Cordula verlor ihr Kind. Sie suchte nach einer Antwort über dem Warum. Dort, auf dem Friedhof, begegnete ihr ein Stein. Einfach ein Stein, der auf dem Boden lag. Und durch diesen Stein hat Gott damals zu ihr gesprochen. Sie kam damals in unsere Gemeinde. Sie fand Frieden über den Tod ihres Babys und einen Sinn für ihr Leben. Eine liebe Freundin, sie steckte in Drogensucht, sie hat ihren Mann und ihr Baby verloren. Gott half ihr, die Sucht zu überwinden, er heilte ihren Körper und befreite sie und er gab ihr einen Sinn für ihr Leben. Eine andere Freundin, sie zerbrach fast an den Grausamkeiten ihrer Mutter. Sie fühlte sich wertlos wie ein Putzlappen. Gott ist ihr begegnet und hat ihr einen Wert geschenkt. Heute ist sie hübsch und strahlt wie fast keine andere Frau. Aber das Schönste ist, sie hat einen Sinn für ihr Leben gefunden. Eine liebe Schwester, sie suchte den Sinn ihres Lebens in Esoterik und Okkultismus. Beides half ihr nichts. Aber Gott, der Gott der Bibel, er begegnete ihr, er befreite sie aus dem Durcheinander ihres Lebens und schenkte ihr einen Sinn. Und heute dient sie Gott mit Freude. Sie ist eine von den Frauen, die mit sehr, sehr viel Freude ihren Dienst hier bei uns im Christuszentrum verrichtet. Brauchst du auch ein Wunder? Brauchst du heute ein Wunder? Gott tut Wunder, nicht nur an dir, auch durch dich. Ihr könnt lesen 1. Samuel 1, Vers 10 folgende von Hannah. Hannah aus der Bibel. Sie wünschte sich ein Kind. Und sie bekam lange Zeit kein Baby. Sie ging jeden Tag in den Tempel und betete und die Leute verlachten sie und machten sich lustig über sie. Sie sagten, sie wäre betrunken. Sie betete jeden Tag um ein Baby. Es dauerte, sie ertrug die Schmach, die Menschen ihr entgegenbrachten. Dann schenkte Gott ihr einen kleinen Jungen, Samuel. Er heißt der von Gott Erbetene. Ist das nicht wunderschön? Und es ist nachher der große Samuel da draus geworden. Aber auch das durfte ich auch schon erleben. Eine liebe Freundin aus meiner Gruppe, sie hat es auch erlebt. Ihre Tochter hatte viele, viele Fehlgeburten. Sie hat nach Gott gesucht, meine Freundin. Sie hat Gott gefunden und sie hat angefangen, für ihre Tochter zu beten. Die Tochter hatte keine Hoffnung mehr auf ein Baby. Sie hatte schon die Adoptionspapiere fertig, der Stempel war schon drauf und es war schon alles eingestielt. Und meine Freundin betete und betete. Und was passierte? Zwillinge. Zwei gesunde Kinder bekam diese Frau, die schon die Adoptionspapiere fertig hat. Und morgen werden sie ein Jahr alt. Morgen haben sie Geburtstag. Sie sind gesund und munter. Ja. Wer kann Babys machen? Wer heilt Wunden? Wer lässt Obst und Gemüse wachsen? Wer lässt es regnen oder die Sonne scheinen? Wer kann Sünden vergeben? Du? Nein, das kannst du nicht. Das kann nur Gott, der Vater, tun. Ja. Jetzt kommt der zweite Punkt meiner Predigt. Gott hat auch einen Sinn für dein Leben. Und er möchte die Leere in dir ausfüllen und deiner Unzufriedenheit, die du vielleicht in dir hast, der möchte ihr begegnen. Heute. Suchst du nach dem Sinn für dein Leben? Dann bist du genau richtig heute. Dann bist du hier genau richtig. Sprüche 22, da steht drin, wer Gott ernst nimmt und sich ihm unterwirft, der findet Reichtum, Ansehen und ein erfülltes Leben. Wer Gott ernst nimmt, findet ein erfülltes Leben. Ich kenne so viele Menschen, die haben keinen Sinn für ihr Leben. Die laufen da rum, es passiert einfach nichts. Aber Gott, wenn wir ihn ernst nehmen, schenkt er uns einen Sinn für unser Leben und eine Erfüllung für unser Leben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht an der falschen Stelle nach unserem Sinn suchen. Wir Menschen, wir machen oft den Fehler und suchen unsere Antworten bei Menschen, bei den falschen Menschen. Wir glauben bei unserer Suche oft, was diese Menschen uns sagen und übernehmen Aussagen wie, ihr kennt das bestimmt auch, Gott ist unmodern, die Bibel ist veraltet, Gottesdienste sind langweilig und sinnlos. Das sagen Menschen zu dir. Warum glauben wir das, ohne die Bibel selbst studiert zu haben? Welche Vermessenheit! Bitte trenne dich von deinem falschen Denken, wenn du noch was in dir hast oder wenn du es zu Hause jetzt hörst. Trenne dich von deinem falschen Denken. Es gibt einen Sinn für dein Leben, für jeden, auch für dich, für dich, für dich, für jeden hier. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass es uns gesundheitlich gut geht, dass wir Karriere machen oder viel Geld verdienen. Nein, den Sinn unseres Lebens finden wir auch nicht in den schönsten Urlauben, im Partyfeiern oder in den modernsten oder tollsten Häusern, die wir uns bauen. Ey, selbst die fantastischsten Autos geben unserer Leere und unserem Suchen keinen Sinn. Sie helfen uns mal eine kurze Zeit, aber dann ist das Auto nicht mehr attraktiv, nicht mehr in. Es ist ein Auto, aber es hat seinen Reiz verloren. Depressive Menschen suchen oft auch nach dem Sinn ihres Lebens. Sie kaufen sich oft etwas Schönes zum Anziehen, um ein paar Stunden glücklich zu sein. Und dann? Meist schon am nächsten Tag stecken sie wieder in ihrem dunklen Loch. Die neuen Klamotten haben sie manchmal nur einen Tag oder eine Woche glücklich gemacht. Und dann ist es wieder grau um sie herum. Ja, Menschen in Ehekrisen wollen ihren Partner verlassen und glauben, den Sinn ihres Lebens in Unabhängigkeiten, im Ausgehen und im Freisein zu finden, anstatt für ihre Ehe zu kämpfen und Frieden in ihrer Familie zu suchen und ihn auch zu finden. Kranke Menschen empfinden oft Sinnlosigkeit in ihrem Leben und fühlen sich wertlos. Auch für dich hat Gott eine Aufgabe. Gott braucht dich, egal ob du alt oder krank oder was bist. Gott braucht dich. Gott hat einen Sinn für dein Leben. Pass auf, wenn du in eine Krise kommst oder wenn du in einer Krise bist. Manche Menschen verlieren auch wieder ihren Sinn. Ja, es gibt einen Sinn für dein Leben. Punkt 3. Ist dein Christenleben öde? Langweilig? Ist deine Liebe zu Gott erkaltet? Oder drehst du dich nur noch um dich selbst? Ist es dir egal, was in Deutschland und in Europa geschieht? Dann hat Gott dir heute etwas zu sagen. Gott braucht deine Liebe, Gott braucht deine Gebete, Gott braucht deine Hände und Gott braucht deine Füße. Gott braucht dich, auch dich, du kleiner Mann, dich braucht Gott auch schon. Hör auf, dich ständig um dich selbst zu drehen. Das Leben dreht sich nicht nur um dich. Du bist nicht der Mittelpunkt des Lebens. Jesus Christus soll der Mittelpunkt deines Lebens sein. Ja. Das nächste steht in Matthäus 2, Vers 11. Es war letzte Woche, heilige drei Könige. Ihr wisst ja, eigentlich waren es keine Könige, es waren Seher, aber wohlhabende Menschen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder, ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, auch das sollen wir machen. Wir sollen unser Bestes Gott bringen. Unser Bestes. Bring ihm auch dein Bestes, was du hast. Bring es ihm hin. Renne zu Gott. Suche seine Nähe. Lobe ihn und danke ihm. Sage zu Gott, dass du ihn liebst. Darüber freut er sich ganz besonders, dass er ein wunderbarer Gott ist. Bring ihm die Ehre dafür. Und wer vielleicht die Mehrkonferenz 2017 im Internet verfolgt hat, ich habe gestern Abend mal reingeschaut, der Dr. Hartl hat auch gesagt, bringt ein Lobopfer dem Herrn. Er freut sich, wenn ihr hinkommt und sagt, ich liebe dich oder gut, dass es dich gibt. Danke für den Tag heute. Es ist ein Opfer. Tut was dafür, bringt es Gott, er freut sich. Stellt euch vor, ihr kommt nur zu Gott, wenn ihr was haben wollt. Einer käme nur zu euch, wenn er was haben will. Wenn ich eine Mama bin und mein Kind kommt nur, ich will das, ich will das, ich will das. Und es kommt nicht und sagt mal, ey Mama, ich hab dich lieb oder dein Essen hat gut geschmeckt. Oder es ist schön, wie du dein Haus zurecht, unser Haus zurecht machst. Es ist doch ganz was anderes. Lasst uns Gott Lobopfer bringen und ihm das Beste bringen, was wir haben. Ja, ich war im letzten Jahr im Gebetshaus in Lüdenscheid und in Augsburg. In diesen Häusern wird Gott Tag und Nacht rund um die Uhr angebetet, gelobt, geehrt und Fürbitten steigen zum Himmel. Orte sind das, wo man viel lernen kann, wo man Gott dienen kann. Ja. Das Wichtigste, das erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Das haben wir heute auch schon die Prophezeiung von gehört im Lobpreis. Unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein sollen wir Gott loben und preisen. Ja, aber nicht nur in Loben und Preisen, auch Kolosser 4, Vers 2 steht, lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde und tut es immer mit Dank. Das haben wir heute auch schon gehört. Ja, es gibt so viele Menschen um uns herum, um dich herum. Menschen, die niemand erreichen kann, außer du. Niemand, ich nicht, der Pastor nicht, der nicht, nur du. Nur du kannst diese Person um dich herum erreichen. Mit deiner Liebe, mit deinen Begegnungen, mit Blicken in seinen Augen. Der Dr. Hartl hat gestern Abend gesagt, unsere Blicke, wenn sie mit von der Liebe Jesus kommen, dann spüren die anderen das. Oder wenn wir jemand mal die Hand auflegen und streicheln ihn, dann kommt die Liebe direkt, fließt durch uns hindurch zu den Menschen hin. Ja, so viele Menschen haben noch nie etwas von Gottes Wundern gehört. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist oder was du kannst. Mit Gott zusammen schaffst du alles. Du hast so viel zu geben. So viel hast du zu geben. Ja, du und du und du, du wirst gebraucht. Menschen brauchen dich. Die Gemeinde braucht dich. Deutschland braucht dich, Gott braucht dich, deine Stimme und dein Herz. Ja, Aber leider ist es nicht immer so einfach. In der heutigen Zeit sind Tierschutz, Bioprodukte, Mülltrennung, alternative Hilfs- und Heilmethoden, Handys und Computer wichtiger wie Gott geworden. Wie kann das angehen? Deutschland ist doch ein christliches Abendland. Warum lassen wir Deutsche es zu, dass die Kreuze in unseren Schulen abgehängt und Gottes Gebote als altmodisch bezeichnet werden? Warum schweigen wir, wenn solche Themen auf den Tisch kommen? Wir leben in einem christlichen Land. Wir wollen die Vorteile eines christlichen Landes, aber wir wollen nicht mehr Kinder Gottes sein, sondern Freidenker. Wir wollen alles alleine entscheiden, anstatt Gott zu fragen. Wir Deutschen leben nicht mehr so, wie Gott es will oder wie die Bibel es sagt. Viele Millionen Menschen in Deutschland orientieren ihr Denken an der neuen, freien Weltanschauung, wo alles erlaubt ist und wo Medien unser Denken leider sehr stark beeinflussen. Ich nehme ein Beispiel. Die Mülltrennung. Hierüber wird sehr viel berichtet, so viel gesprochen, dass dieses Trennsystem inzwischen unser Gewissen beeinflusst hat. Wenn du mal eine Flasche in den normalen Müll wirfst, was passiert? Sofort meldet sich dein schlechtes Gewissen. Oh, habe ich eine Flasche in den Müll geschmissen? Das darf man doch gar nicht. Das ist doch verboten. Sofort bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Wir können unschwer erkennen, dass die Medien es geschafft haben, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir mal eine Flasche in den normalen Müll schmeißen. Aber wir Deutschen, was machen wir? Wir gehen nicht mehr zum Gottesdienst, wir betrügen das Finanzamt, wir schwindeln, wir leben in wilder Ehe, wir betrügen unsere Partner und die Versicherung. Was passiert in solchen Situationen mit unserem Gewissen? Unser Gewissen meldet sich überhaupt nicht mehr. Ist das nicht schlimm? Für vieles, was Gott Sünde nennt, dafür gibt es in unserem Land kein Unrechtsbewusstsein mehr. Früher glaubten die Menschen noch, dass die Hölle an Hölle und den Satan. Heute sagen sie, es gibt keine Hölle und den Teufel gibt es auch nicht. Aber das sagt nicht Gott, das sagen Menschen. Lest die Bibel, da steht etwas anderes darin. Auch die Fehler der frühen Christenheit werden ständig zitiert und die gegenwärtigen Fehler der Juden, der Radikalen, der fanatischen Muslime werden auch dazu genutzt, Gott abzulehnen. Obwohl diese gar nichts dafür können, sondern dass es immer der freie Wille eines Einzelnen oder mehrerer Menschen ist, die dieses Schlimme verursachen. Gott wollte das nicht. Er will nicht das Schlimme. Er will keinen Krieg, er will keinen Hass, keinen Neid. Das will er nicht. Aber Gott hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben und den wird er auch niemals brechen. Gott wirbt, Gott redet, Gott liebt, aber er zwingt niemanden dazu, zu dem, was er nicht will. Warum gibt es so viel Kriege auf dieser Welt? Weil Neid und Hass die Welt regieren und Liebe und Verständnis füreinander oft fehlen. Hinzu kommt noch, dass große und habgierige Menschen viel Geld mit Waffenlieferungen verdienen. Warum entstehen Parteien, die so schlecht sind in unserem Land? Warum wollen wir Deutsche und Europäer keine Flüchtlinge mehr aufnehmen? Weil Neid und Eifersucht sich breit gemacht haben. Politiker und die Medien verbreiten Thesen, dass unsere Frauen und Kinder nicht mehr sicher sind auf deutschen Straßen. Es entsteht Angst vor Missbrauch und sexuellen Übergriffen. Was macht das? Angst raubt Gottvertrauen. Auch hier ist wieder die Handschrift zu erkennen, wer diese Angst schürt. Warum sind wir Christen oft nur Namenschristen und leben nicht mehr nach Gottes Geboten? Warum richten wir andere Kirchengemeinden oder andere Christen? Warum beten wir nicht mehr für die weltweite Gemeinde Christi, die Gemeinschaft aller christlichen Kirchen in Deutschland? Es ist doch egal, ob wir katholisch, evangelisch, orthodox, Lutheraner oder pfingstlich sind. Wir sind doch alle der Leib Christi und wir glauben alle an die Bibel. Auf der Mehrkonferenz, der Dr. Hartl ist ja ein ursprünglich, er gehört zur katholischen Kirche und ist ein Prediger, der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg. Und er macht einen überkonfessionellen Dienst für alle Kirchen. Auf dieser Konferenz gab es das evangelische Abendmahl, das haben evangelische Priester zelebriert. Es gab katholische Priester, die Reden gehalten haben, die von der Liebe Gottes berichtet haben, wie wir. Wunderbar einfach. Ja. Warum erheben so wenig Christen ihre Stimme oder gehen in Gebetsveranstaltungen oder fangen an, in Parteien zu arbeiten? Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, die ich sehr schätze, sagte 2015, der Islam gehört zu Deutschland. Sie ist eine gute Kanzlerin. Aber diesen Satz von ihr können wir Christen nicht einfach so hinnehmen. Deutschland ist ein christliches Missionsland, in dem Flüchtlinge, die in Verfolgung leben, jederzeit herzlich willkommen sind. Maria und Josef flohen mit Jesus nach Ägypten und wurden beschützt. Wir Deutsche sind auch ein Land, in dem Verfolgte beschützt werden. Wir brauchen keine Angst zu haben wegen der 1 Million Flüchtlinge, die wir in unser Land haben, die hier wohnen und leben. Gott wird unser Land dafür segnen, dass wir dies getan haben. Glaubt es mir. Aber wir wünschen uns auch, dass man unsere Regeln achtet, denn wir Deutsche haben christliche Wurzeln und christliche Werte. Auch deshalb braucht Gott dich und dich. Du musst mit aufpassen, dass nicht alle christlichen Werte aus Parteien und aus unserem Grundgesetz nach und nach ganz verschwinden. Gott ruft dir heute zu, bete für die Stadt, bete für dein Land. Jeremia 29, Vers 7 steht, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wenn wir für unsere Stadt, für unsere Dörfer beten, nicht nur, dass es den Dörfern gut geht, es wird auch uns gut gehen. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wie man politisch betet, lasst euch jeden Monat den Gebetsplan von wächterruf.de zukommen, einer der größten Gebetsbewegungen für Deutschland. Dort findet ihr Hilfe, wie man beten kann. Geht in Gebetsversammlungen. Es gibt auch Gebet für die Stadt. Es gibt Leute, die sind dabei, ein Gebetshaus in Limburg zu gründen. Oder fahrt einmal in ein Gebetshaus. Gott erhört Gebete. Wenn wir für unser Land beten, wird Gott es segnen. Da steht es. Und wenn wir für Israel beten, dann wird Gott uns segnen. Auch das ist gut. Die einzige Verheißung, wenn wir für Israel beten, werden sogar wir gesegnet, die dafür beten. Ist das nicht wunderbar? Ein paar Beispiele, welche politischen Gebetserhörungen es im letzten Jahr gab. Mehrere Attentate wurden verhindert. Die Aufklärungsquote von Verbrechen hat sich erhöht, weil wir viel für die Polizei und für den Geheimdienst beten. Der geplante Bau der größten Moschee Deutschlands in München findet nun doch nicht statt. 4 östliche europäische Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sind jetzt wenigstens bereit, Geld dazu zu geben, dass sie wenigstens durch unsere Gebete sich wenigstens an den Kosten beteiligen. Politiker bekamen neue Ideen. Wir müssen viel beten, dass sie Ideen bekommen, Weisheit, Kreativität. Sie bekamen neue Ideen und boten letzte Woche 5.000 Flüchtlingen die Möglichkeit, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren. Die Justiz konnte einige Verbrecher ausweisen. Auch das waren neue Ideen, die Gott gegeben hat durch unsere Gebete. Ein Mörder wurde in Freiburg gestellt und in Stockholm, die atheistischste Stadt von Europa, in der konnte in diesem Jahr eine große christliche Konferenz stattfinden. Unvorstellbar vor ein paar Jahren, aber sie war mit vielen tausend Menschen, war die Konferenz besucht. Und sie haben Stockholm und Schweden gesegnet. Und wenn du nicht so gut beten oder sprechen kannst, dann schreib doch Briefe. Briefe an Verantwortliche, an Behörden und Politiker. Zeige Mut, erhebe deine Stimme. Sammle Unterschriften oder geh mal auf eine Demonstration. Ich habe es in 70ern versäumt, ich kann es ja jetzt mal machen. Ja, und wenn du nicht so, ja, ich habe in diesem Jahr ganz zaghaft angefangen, Briefe zu schreiben. An die Frau Merkel, an den Bürgermeister von Berlin, an den Kultusminister von Hessen. Gott braucht dich und mich. Aber wir sollen in unseren Briefen nicht kritisieren. Nicht kritisieren, sondern Situationen aufzeigen und ermahnen, so wie die alten Propheten es tun. Sagen, ey, da liegt kein Segen drauf, wenn du das und das weiter tust. Sie achten und ehren. Ja. Wo Unrecht geschieht in deinem Umfeld, erhebe deine Stimme. Gott braucht dich. Warum sage ich das alles? Weil Gott dich liebt und weil er dich braucht. Gott will jedem seine Liebe schenken, seinen Frieden. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott möchte Deutschland und Europa segnen und er möchte dich segnen. Ja, es gibt so viel, wo Gott dich gebrauchen kann, wo er dich glücklich machen kann. Sei offen, frage Gott, was kann ich für dich tun? Nicht jeden Tag, aber immer wieder mal. Frag ihn, was kann ich für dich tun? Er wird dir antworten, denn du hast viel zu geben. Okay, Zusammenfassung, Dennis. Es gibt auch heute noch Wunder. Glaube zum ersten Mal oder wieder daran, es gibt heute noch Wunder. Ah ja, kam alles zusammen, Ikea. Zweitens war, Gott hat einen Sinn für dein Leben. Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann bete dafür und suche danach. Ein Zitat von Pastor Silva aus Kolumbien, der schreibt, unser wahres Glück finden wir in unserer Errettung. Das ist oft das wahre Glück, wenn wir das finden, dass wir so dankbar und glücklich sind, dass Gott uns errettet hat. Da liegt oft unser ganzes Glück und auch ein Großteil unseres Sinns darin. Drittens, Gott braucht dich. Lass dir zeigen, wo und wie. Und viertens, eine Bitte von mir persönlich. Eine meiner Berufungen ist einfach, für den ganzen Leib da zu sein. Gib diese Predigt weiter an Menschen, die Gott noch nicht kennen oder an Menschen aus den Großkirchen, dass sie auch anfangen, dass wir zusammenstehen, dass wir ein Leib sind, dass wir füreinander eintreten, dass wir nicht mehr gegeneinander urteilen, dass wir nicht mehr richten oder irgendwas Schlechtes übereinander sagen. Ich bitte euch, gebt die Predigt weiter oder gebt einen Link weiter. Wenn ihr kein Geld habt, ich schenke euch gern Predigten, ist kein Problem. Jesus liebt dich. Und zum Schluss möchte ich jetzt zwei Dinge tun. Ich singe euch erst ein Lied. Erschreckt nicht. Und dann lese ich euch einen Brief vor. Und vielleicht schließt ihr einfach mal die Augen dazu. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Glaubt, verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Niemand soll verloren gehen, der glaubt. Das will Gott euch heute Morgen versprechen. Und ich lese euch noch einen Brief vor. Mein liebes Kind, ich liebe dich. Mach deine Herzenstür jetzt bitte für mich auf. Sträube dich nicht. Ich bitte dich um Vergebung für all die Menschen, die dir weh getan haben, die dich verletzt haben. Glaube mir, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Jeder Tropfen Blut, den ich am Kreuz vergossen habe, bedeckt irgendwelche Schuld. Ich hätte mich auch kreuzigen lassen, wenn es nur dich gegeben hätte. Ich will dir das ewige Leben schenken. Ich habe dir einen freien Willen gegeben. Ich werde dich nie bedrängen oder dich zu etwas zwingen. Bitte, bitte, studiere mein Wort. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe dich. Und ich will es dir beweisen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Rede doch mit mir. Ich zeige ihn dir. Amen. Jetzt lasst uns aufstehen, zusammen. Ich spreche ein Gebet vor und ihr sprecht das bitte nach. Und dann mache ich noch ein kurzen Aufruf. Wer will, für den beten wir dann alle noch zusammen. Ja. Vater im Himmel, ich gebe mein Leben heute neu in deine Hand. Sei du mein König und mein Herr. Ich will dich lieben. Ich will mit dir leben. Ich will dir dienen. Und ich will Wachs in deinen Händen sein. Bitte forme mich, so wie du es haben möchtest. Amen. Es war kein Gast da, aber ich frage trotzdem mal, ist hier einer, der zum ersten Mal dieses Gebet gebetet hat, der sein Herz Jesus Christus heute Morgen geschenkt hat, der erhebe einfach seine Hand. Dann kann ich nachher für ihn beten. Ich denke mal nicht, weil keine Gäste da sind, aber okay. Vielleicht zu Hause am Livestream. Vielleicht hast du es das erste Mal gemacht. Dann bist du jetzt ein Kind Gottes und ich gratuliere dir. Dann schreib dein Geburtsdatum auf. Du hast heute am 8. Januar Geburtstag. Ja. Und für all die, die keinen Sinn für ihr Leben haben, die nicht mehr an Wunder glauben können oder bei der sich das Leben nur noch im Kreis dreht, die bitte ich jetzt, dass sie die Hand erheben und dann beten wir zusammen. Okay. Also Vater, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich jetzt, dass du all den Menschen kommst, die keinen Sinn mehr für ihr Leben haben oder noch nie hatten. Ich bitte dich, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe, mit deinem Reden, Vater. Und ich bete für die Menschen, die den Sinn verloren haben. Gib ihnen ihn zurück, Vater. Und ich bete zu Menschen, die nicht mehr an Wunder glauben können, dass du ihnen hilfst, heute wieder an Wunder zu glauben, dass du ihnen die Augen öffnest, so wie damals Jesus auf der Wiese, dass du Kranke heilen und Hungernden Essen geben kannst, Herr. Begegne jedem jetzt, der diese Not hat, Herr. Ich danke dir. Amen.
Ja, danke, Christa, für dein Wort.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.